ARD Sounds.
Avenida Rio Branco. Die Allee ist nur 300 Meter entfernt von einer der zahlreichen Hafenbuchten Rio de Janeiros. Im Odeon-Kino läuft ein amerikanischer Streifen, zu dem eine kleine Combo Live-Musik spielt. 1918 sind Stummfilme nicht stumm, sie sind voller Musik. Der berühmte polnische Pianist Arthur Rubinstein ist unter den Zuschauern. Man hatte ihm einen Tipp gegeben, dass er in diesem Kino außerordentliche Musik erleben könne. Der Cellist des Live-Quintetts hat die Stücke komponiert. Rubinstein ist fasziniert und lässt sich den Musiker vorstellen. Aitor Villa-Lobos. Rubinstein wird zum reisenden Grammophon für Villa-Lobos, nimmt Klaviermusik von ihm in seine Programme auf und bereitet dem, wie er ihn selbst beschreibt, kleinen, dunkelhäutigen, glatt rasierten Mann mit den unordentlichen Haaren, großen, melancholischen Augen und lebhaft sensitiven Händen, er bereitet ihm sogar den Weg nach Paris. In der Stadt des Impressionismus und der Avantgarde wirft der 36-jährige Villa-Lobos mit einem Einjahresstipendium den Anker der Hoffnung auf seinen Durchbruch. Er erklärt vollmundig: Ich komme nicht, um zu lernen, sondern um zu zeigen, was ich kann. Paris 1923, das ist ein hoffnungsvolles Pflaster. Aitor Villa-Lobos pflegt zwar, dicke Zigarren paffend, ein selbstbewusstes Image, aber ein gemeinsames Essen mit Erik Satie und dem streitbaren Schriftsteller Jean Cocteau geht gründlich schief. Der Brasilianer, der erst mit 25 Jahren das Klavierspielen erlernt hat, setzt sich an den Flügel des Salons, um den Franzosen zu zeigen, wie sein Brasilien klingt. Als Jean Cocteau, der sich unter den Flügel gelegt hat, hervorkriecht, kommt es fast zu Handgreiflichkeiten. Denn der Franzose macht Villa-Lobos klar, dass sein musikalisches Herzblut nichts mehr als ein Geplänkel à la Debussy und Ravel sei. Ein armseliger stilistischer Aufguss. Der tief getroffene Südamerikaner widerspricht vehement. Die Wogen gehen hoch, es wird laut. Das war's wohl mit Paris. Keine Konzerte, keine Erfolge, die Stipendiumskasse ist leer. Villa-Lobos muss zurück nach Brasilien. Aber eins nimmt er mit, den Vorsatz nicht aufzugeben. Denn hier in Paris fühlt er sich wenigstens als Brasilianer. Zurück in Rio fühlt er sich wie ein Nichts. Also rüstet er sich für einen weiteren Paris-Aufenthalt und hört sich im Nationalmuseum Originalaufnahmen der im Amazonasgebiet lebenden Ureinwohner an, schreibt die Melodien auf, studiert ihre Eigenarten und die Machart der Rhythmen. Das angehäufte Wissen verführt ihn zu der Aussage: Die Folklore, das bin ich. Und wieder ist es Pianist Arthur Rubinstein, der Villa-Lobos mit viel Raffinesse weiterhilft. Bei einem Essen mit den industriellen Gebrüdern Ginley biegt der in Brasilien hochgeschätzte Rubinstein den gut betuchten Mäzenen bei, dass sie Villa-Lobos doch einen zweiten Paris-Aufenthalt finanzieren mögen. Die Ginleys lassen sich um den Finger wickeln. 4 Jahre nach Villa-Lobos Paris-Desaster ermöglichen sie dem Komponisten 1927 einen weiteren, nun 2-jährigen Paris-Aufenthalt. Die Pariser stehen mittlerweile auf Exotismus. Josephine Baker mit ihrem Bananenröckchen wird gefeiert. Jazz und Charleston heißen die Stars des Pariser Nachtlebens. I'm just breathing long with a breeze. Villa-Lobos erzählt der Pariser Kunstszene das Blaue vom Himmel, ähnlich wie Lügenbaron Münchhausen. Aitor hat zwar mal kurzzeitig als Buchhalter für eine Import-Export-Firma gearbeitet, aber nun prahlt er mit ausgedachten Abenteuern. Reisen zu den Kannibalen des Amazonas gehören zu seinen Standard-Stories. Aber auch die Geschichten, wie er mit einfachen Paddeln gegen reißende Stromschnellen kämpft oder fleischfressende Pflanzen mit dem Saxophon besänftigt. Den Franzosen gefällt diese schillernde Vergangenheit. In den Pariser Salons inszeniert sich Aitor Villa-Lobos, als ob er mitten aus dem Regenwald entsprungen sei. Mit Unterstützung seiner erfundenen Geschichten hören die Pariser die Stimmen des Amazonas, fühlen den Regenwald, kurz die brasilianische Seele. Und wenn er proklamiert, meine Harmonielehre ist die Landkarte Brasiliens, dann ist es genau das, was er in hunderten seiner Werke, vor allem in seinen neuen Bachianas Brasileiras, zum Klingen bringt. In seiner Musik leuchtet die Sonne der Copacabana, die Melodien singen volkstümlich und Villa-Lobos sprengt Grenzen, widmet seinem Förderer Arthur Rubinstein das über 60-minütige Klavierkonzert Choro Nummer 11. Bei der umjubelten Uraufführung ist einer der großen Ginli-Mäzene anwesend. Villa-Lobos hat ihn eingeladen, ihm Logenplätze reserviert und schickt ihm anschließend die Rechnung für die Eintrittskarten. Zum ersten Mal, liest man in der Kritik, hört man in Europa Werke aus Lateinamerika, die die Wunder des Urwalds, der weiten Ebenen und der überbordenden Natur voll fantastischer Früchte, Blumen und Vögel mit sich führen. Paris ist zum Glückspflaster geworden. An jedem zweiten Sonntag eines Monats veranstaltet Villa-Lobos einen musikalischen Salon. Bringen Sie Ihr Essen selber mit, erfahren die wohlhabenden Gäste, die allesamt gehorchen und sonntags im Villa-Lobos-Salon Käse, Salami und Baguette auspacken. Als der Komponist 2 Jahre später in die Heimat zurückkehrt, schlägt ihm, völlig unerwartet, eine Welle der Antipathie entgegen. Dass er den Parisern solch ein Bild ihres Landes und ihrer Musik vermittelt hatte, die Wilden aus dem Amazonas, darauf reagieren die Landsleute mit Konzertboykott. Mit der Machtergreifung von Diktator Getúlio Vargas wendet sich das Blatt. Villa-Lobos wird Volksheld und mit einem riesigen musikalischen Bildungsprogramm beauftragt. Erste Maßnahme, alle brasilianischen Schülerinnen und Schüler sollen in Schulchören singen und sie sollen Bach kennen. Und jetzt verbindet er den Geist seines großen Idols Johann Sebastian Bach mit der Folklore Brasiliens. Wie oft hat er Bach gespielt? Auf der Gitarre, auf dem Cello. Und nun setzt er sich hin, schreibt 9 Bachianas Brasileiras in unterschiedlichen, zum Teil außergewöhnlichen Besetzungen, wie etwa für 8 Celli oder Chor und Orchester oder lediglich Flöte und Fagott. Im Fall der heutzutage beliebtesten, der 5. der Bachianas Brasileiras für Sopran und 8 Violoncelli, lässt Villa-Lobos sogar an Worten der brasilianischen Dichterin Ruth Valadares Correa entlang träumen. Die Musik taucht aus der Unendlichkeit auf, wie der im Text beschriebene Mond hinter einer durchsichtigen, rosafarbenen Wolke. Der Abendhimmel macht sich hübsch für einen verträumt gesungenen Schweif aus zartem Licht. Die Vögel verstummen mit ihrem traurigen Klagen und das Meer spiegelt all seinen Reichtum wider, heißt es. Was nun erwacht, ist das Gefühl, das die Brasilianer unter Saudade verehren und vor sich hertragen wie auf einem Samtkissen. Sehnsucht. Musik. Und dann brechen sich die Emotionen Bahn. Die grausame Sehnsucht lacht und weint, bebt und klagt, hofft und trauert. Aria Cantilena steht in der Partitur über diesem sehnsuchtsvollen Abendhimmel und Villa-Lobos verbindet den brasilianischen Mond mit dem Leipziger Bach. Die Erbarme-dich-Arie der Matthäus-Passion mit der Ich-sehne-dich-Arie aus dem brasilianischen Seelenkosmos. Die Folklore, das bin ich, hat er gesagt. Und dabei ist er noch viel mehr als das, der größte brasilianische Komponist, Heitor Villa-Lobos. Er ist ein Magier. Mit den letzten gesummten Passagen dieser Bachianas Brasileiras hängt er allen Träumen nach und lässt mit einem letzten hohen Lichtschein den Sehnsuchtshimmel verklingen. Heitor Villa-Lobos, sein musikalischer Kosmos ist riesig, aber diese Aria mit all ihrer schwebenden Sehnsucht erzählt intensiv von der brasilianischen Seele, an die sich so viele Versionen und Interpretationen andocken. Und dabei wird wieder klar, alles Interpretationssache. Ich bin Roland Kunz. Diesen Podcast bekommt ihr in der App von ARD Sounds und in den Shownotes findet ihr alle Angaben zu den Aufnahmen. 6 Versionen der zauberhaften Aria Cantilena aus der 5. der Bachianas Brasileiras habe ich ausgewählt. Die Nummer 1. Der walisische Komponist Carl Jenkins feiert in den 1990er Jahren mit seinem Adiemus-Projekt einige spektakuläre Charterfolge. Das liegt wohl an der hypnotischen Machart der Musik. Schweifende Klänge, ätherische Stimmen und eine Fantasiesprache, die Träumen erlaubt. Da fällt 2003 auch ein Vocalise-Album nicht aus dem Projektrahmen, denn hier sind die Adiemus Singers in ihrem Element. In chorischer Leichtigkeit schweben die Stimmen wie eine Feder über die Lande. Darunter legt Carl Jenkins einen ebenso federleicht tickenden Beat und betont damit den Fluss bzw. den Bach der dahinfließenden Bassfigur. Teil der Aria mit ihrem verträumt sehnsuchtsvollen Mondtext schalten die Adiemus-Singers um in ihren typischen intensiv durchdringenden Klang und bohren sich in unser Ohr. A cruel saudade que ri e cora, grausame Sehnsucht, die lacht und weint. Das geht unter die Haut, verlässt den Schönklang und zerstäubt die zart flauschige Wolke, die Nuvem Rosea. Die zweite Version. Als Leonard Bernstein 1984 die einzige Studioaufnahme seiner West Side Story mit den seiner Meinung nach weltweit besten Stimmen besetzt, entscheidet er sich für die neuseeländische Sopranistin Kiri Te Kanawa, die gerade 40-jährig im Zenit ihrer stimmlich souveränen Eleganz glänzt. Im selben Jahr nimmt sie mit dem amerikanischen Cellisten Lynn Harrell und dessen Ensemble Villa-Lobos Aria auf. Sensibel, langsam verträumt und durchsichtig wie die rosafarbene Wolke, die in dieser Cantilena besungen wird. Wolken sind ja ganz unterschiedlicher Beschaffenheit. Aber diese Wolke ist eindeutig eine Schleierwolke, die sich in all ihrer wehenden Melancholie aufs Gemüt legt, um zu verzaubern. Aus dem sehnsüchtig klagenden Mittelteil der Aria lässt Kirite Kanawa die ganze Genialität von Aitor Villa-Lobos steigen wie das Mondlicht, das Saudade, die Sehnsucht, wach werden lässt. Keine Aufdringlichkeit, eine Klage, die sich langsam beruhigt und am Horizont versinkt. Die dritte Version, anders und spektakulär zugleich. Nicht nur, dass Cellistin Rebecca Markowski ihren rasch dahintupfenden Cellopart auf verschiedenen Spuren im sogenannten Overdub-Verfahren übereinander legt, noch spektakulärer ist die Gesangsstimme, die im wahrsten Sinne des Wortes handgemacht ist. Handgemacht, was soll das denn heißen, fragt sich bestimmt die ein oder der andere. Caroline Eick ist eine der herausragenden und international meistgefragten Theremin-Spielerinnen. What? Genau, das Theremin, eines der ersten elektronischen Instrumente überhaupt. 1920 entdeckt der Russe Lev Theremin, später nennt er sich Leon Theremin, bei Arbeiten an einer Radiostation in St. Petersburg, dass bei einer Handbewegung zwischen zwei Antennen unterschiedliche Töne entstehen. Besessen von dieser Entdeckung entwickelt er das Theremin, verfeinert die Konstruktion der Antennen, durch die Tonhöhe und Lautstärke wie durch Zauberei verändert werden können, berührungslos und durch leichte Handbewegungen im Magnetfeld. Wahnsinn! Das Theremin singt, geisterhaft. Es ist wie gemacht für die Vokalise von Aitor Villa-Lobos. Die vierte Version, die Aria von Villa-Lobos, gehört zu jenen Stücken, die man erwartungsvoll hinter die Kulisse schicken kann. Wenn sie dann in einem neuen Gewand auf die Bühne zurückkehrt, ist das Staunen groß. Die Augen des Schauspielers sind noch zu erkennen. Aber was ist passiert? Das ist doch eine ganz andere Figur, ein anderer Charakter. Akkordeonist Richard Galliano und Mandolinenstar Avi Avital erzählen eine spannende Geschichte. Von Drama bis Poesie, von aufgewühlt grausamer Sehnsucht und zitterndem Seelenschmerz. Thank you. Auch die fünfte Version überrascht, denn man erfährt Neues, anderes als das Erwartete von Woodstock-Ikone John Baez. Die stets politisch engagierte Folksängerin und Aktivistin ist gerade 23 geworden und mit Bob Dylan liiert, als sie 1964 ihr fünftes Soloalbum herausbringt. Mit ihrer markant vibrierenden »We Shall Overcome«-Stimme gilt sie zu dieser Zeit schon länger als Stimme und Gewissen einer ganzen Generation. Auf dem neuen Album möchte sie über den Folk-Horizont hinaus singen und nimmt, Überraschung, Villa Lobos Aria auf die Platte. Dadurch hören Leute eine ganz andere John Baez und eine Musik, der sie vielleicht sonst nie begegnet wären. John Baez' glockig hohe Stimme macht vor allem den Mittelteil der Aria zu einer eindringlichen oder besser gesagt durchdringenden Episode. Die Poesie um das Mondlicht, das die grausame Sehnsucht erweckt, wirkt plötzlich gnadenlos, erbarmungslos. Die rosafarbene Schleierwolke scheint einzufrieren und zu zerbersten unter der Vehemenz der Worte und der Stimme von John Baez. Die sechste Version führt uns zur Quelle, denn die Camarata Brasil kommt aus Heitor Villa-Lobos Heimatstadt Rio de Janeiro. Dass wir hier den Klassiker im brasilianischen Gewand mit der kleinen edlen Cavaquinho-Gitarre und der siebenseitigen Viuao-Gitarre erleben dürfen, finde ich berührend. Es entsteht eine direkte Verbindung zum traditionellen brasilianischen Choro, der immer eine gewisse melancholische Wärme ausstrahlt. Und so können wir den Brunnen erspüren, aus dem Heitor Villa-Lobos letztendlich sein Wasser geschöpft hat. Das waren sechs Versionen der Aria Cantilena aus der fünften der Bachianas Brasileiras von Heitor Villa-Lobos. Nochmal zur Erinnerung. Die Nummer 1, hypnotische Leichtigkeit über tickendem Untergrund, die Ademus Singers. Die 2, sensibel und durchsichtig wie die rosafarbene Wolke. Die Sopranistin Kiri Di Kanawa. Die dritte Version, handgemacht im wahrsten Sinne des Wortes, Carolina Eick mit dem berührungslos gespielten Theremin. Die vierte Version, Drama und Poesie mit zitterndem Seelenschmerz. Mandolinenstar Avi Avital und Akkordeonist Richard Galliano. Die 5. Die rosafarbene Wolke scheint einzufrieren. Die glasklare, eindringliche John Baez. Und noch die 6. Version, zurück zu den Wurzeln des brasilianischen Choro, die Camarata Brasil. Schön, dass ihr Interpretationssache, den Musikpodcast von SR Kultur, verfolgt. In ARD Sounds gibt's auch alle übrigen Folgen, viele Songs und Klassikwerke, die von wunderschönen Melodien leben. Und falls ihr eine Anregung habt, was ich an dieser Stelle in den Vergleich nehmen könnte, wie immer schreibt an interpretationssache@sr.de. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Fast 6000 Fans pilgern zum Dom in Aachen, weil dort gleich die amerikanische Popband NSYNC auf der Bühne steht. Aber das interessiert hier niemanden. Alle warten auf Tic-Tac-Toe, die damals erfolgreichste deutsche Band. Das war im Sommer 1997. Wenige Monate später trennen sich Jesse, Lee und Ricky vor laufenden Kameras bei einer katastrophalen Pressekonferenz. Wie konnte es so weit kommen? Und warum erinnern wir uns gefühlt nur noch an diese Pressekonferenz? Podcast-Host Merit Reh erzählt in 4 Folgen die Geschichte von Tic-Tac-Toe neu, Deutschlands erste Girlband, die Mitte der 90er über Rassismus, Sucht und weibliche Wut rappen, als dafür in den deutschen Charts noch überhaupt kein Platz war. Es geht um die Macht der Medien und eine Band, deren Einfluss bis heute unterschätzt wird. Tic-Tac-Toe, jetzt in ARD Sounds. Und wie immer am Ende jetzt eine der Versionen ganz. Ich habe mir schwer getan. Die geisterhafte Theremin-Variante finde ich spektakulär. Aber nach mehrmaligem Hören bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Carl Jenkins mit seinem Adiemus-Ensemble eine sehr erlebnisreiche Variante bietet. Es ist nicht nur der Bogen zur Moderne durch die tickende Percussion, sondern es sind auch die ganz unterschiedlichen Stimmfarben, die hier zum Klingen kommen. Vom Schwebenden über den markanten Chorklang bis hin zu Countertenor Terry Barber im letzten Teil der Aria. Interpretationssache ist ein Podcast des Saarländischen Rundfunks.